HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Frau Kortmann, der synodale Weg, 3 intensive Tage in Frankfurt. Welches Bild, welche Situation hat sich bei Ihnen eigentlich besonders eingeprägt?
Am beeindruckendsten war für mich der Einzug in den Dom zum ersten Gottesdienst. Wir sind begleitet worden in den Dom hinein von vielen Frauen, vor allem aus der KfD, von Maria 2.0, die uns mit ihren Lichtern, mit ihren Kerzen den Weg geebnet haben und uns Glück gewünscht haben. Die gesagt haben, wir beten für sie, und die eine Solidarität damit zum Ausdruck brachten, die für die Frauen ganz wichtig ist. Denn es kommt ja auch darauf an, was wir im Rahmen des gesamten Prozesses in der Frauenfrage erreichen. Und dann auch in der bunten Schar des Volk Gottes, nicht geordnet nach Erzbischöfen, Kardinälen, Diözesanbischöfen, Weihbischöfen und dann kommen die Laien, sondern die bunte Schar Gottes ist in diesen Dom eingezogen und hat auch so Platz genommen. Und das war der beste Beginn, den wir uns nur vorstellen konnten, dass wir gesagt haben, gemeinsam machen wir uns auf den Weg, und zwar in einer hierarchiefreien Anordnung. Und das hat uns auch die 3 Tage begleitet.
Diese hierarchiefreie Anordnung, von der Sie sprechen, Frau Kortmann, ist die für Sie auch so als Erlebnis etwas ganz Neues gewesen?
Ja, und ich sage auch gerne, dass wir im Synodalpräsidium bei der Vorbereitung dieser ersten Synodalversammlung auch viel darüber nachgedacht haben. Weil ich gesagt habe, für mich wäre sehr wichtig, dass wir davon ausgehen, dass wir eine alphabetische Sitzordnung erstmal vorgeben, damit wir eben aus diesem Blockdenken herauskommen und dass wir aber auch schauen, dass es Gleiche unter Gleichen sind. Wir kommen ja später in der Beschlussfassung dazu, wo Schwerpunkte bei den Bischöfen liegen, was das Stimmergebnis angeht. Aber dass wir erstmal ungezwungen an diese Fragestellungen rangehen. Das war für mich sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Schritt gehen können, miteinander gehen können. Und dass der sich auch bei den Wortmeldungen durchgezogen hat, dass wir in diesem hierarchiefreien Raum, so habe ich ihn bezeichnet, wirklich zu Irritationen kommen, und diese Irritationen lösen wieder ein neues Miteinander aus. Wir alle, die wir da mit 230 Personen sitzen, hatten überhaupt keine Vorstellung, wie wir harmonisieren. Zum Teil kennen wir uns, zum Teil haben wir Gremienerfahrung, andere waren ganz neu in den Kreis dazugekommen und mussten sich erst mal sortieren und kennenlernen. Und das geht eben nur, wenn wir von Blockdenken wegkommen, nicht von der Versäulung. Hier ist das ZDK, hier ist die Deutsche Bischofskonferenz, hier ist die Wissenschaft, sondern dass wir diesen Aufbruch, und so bezeichne ich ihn auch gerne, diesen Aufbruch gemeinsam als Christenmenschen beginnen können.
Frau Kortmann, man kann von außen mal das Ganze anschauen und sagen, ja, was ist daran besonders? Da sitzen Menschen zusammen. Natürlich sind die von verschiedener Herkunft, die sitzen halt in einem großen Raum beisammen. Aber für die katholische Kirche ist es was Neues? Ist das richtig?
Ja, das ist was Richtiges. Denn wenn wir uns mal vergewissern, wer weiß denn, wie eine Vollversammlung der Bischofskonferenz tatsächlich abläuft? Wir sehen die Auftaktbilder, wir sehen eine Pressekonferenz, wir sehen den Gottesdienst, aber keiner von uns weiß jemals, wie die dort beraten, wie dort Mehrheitsprinzipien ausgelotet werden, wie Allianzen geknüpft werden. Da sind wir im ZDK ja viel transparenter, bei uns sind die Versammlungen offen. Und man kann teilnehmen und bekommt auch mit, wie dort gerungen wird und wie man sich auch streitet und auch wieder versöhnt. Und jetzt kommen diese beiden unterschiedlichen Kulturen zusammen. Und die Abstimmung darüber, dass erstmal jeder eine Wortmeldung abgeben muss und nach dem Wortmeldeeingang auch aufgerufen wird, das ist erstmal was ganz Neues für diese Bischöfe. Oder neu war auch, dass wir gesagt haben, gehen wir doch beim ersten Mal hin und geben mal eine andere Form der Moderation vor. Immer 2 Personen aus der Versammlung, geschlechtsparitätisch zusammengesetzt, moderieren einen Tagesordnungspunkt. Also ein Bischof Overbeck moderiert genauso wie Claudia Notelle. Und auch zu sagen, wir haben diese Kraft, wir haben die Stärke, wir können das selber. Wir müssen uns nicht von einer externen professionellen Moderation durch die Tagesordnung führen lassen, sondern das haben wir selber in der Hand und wir schaffen das auch. Das waren experimentelle Ansätze in dieser Versammlung und wo ich sagen muss, sie haben sich sehr bewährt, weil alle pfleglich miteinander umgegangen sind und haben auch dazu beigetragen, in Wortmeldungen Achtsamkeit zu haben, vorsichtig die Wortmeldung des Vorgängers aufzugreifen, weiterzuentwickeln. Also es war ein unglaublich großes Bemühen da, was man kaum in Worte fassen kann. Aber ich hoffe, dass ich diese Euphorie, die ich nach diesen 3 Tagen habe, ein bisschen rüberbringen kann, auch für die Hörer und Hörerinnen, dass da was ganz einmalig Neues passiert ist, was keine Blaupause hatte, wo wir kein Modell für hatten, sondern wo wir einfach gesagt haben, wir machen es mal.
Diese Euphorie, die hört man Ihnen an, Frau Kortmann. Sie haben gesagt, wir haben gesprochen als Gleiche unter Gleichen in einem hierarchiefreien Raum. Aber es ist ja tatsächlich auch so, dass genau das für manche ein Problem ist. Also der Kölner Erzbischof Kardinal Wölki, der hat gesagt, die Kirche ist, ja, sie muss Hierarchie haben. Und gerade dieses Bild, dass alle ohne besondere Würdezeichen der Kleriker gemeinsam in den Dom eingezogen sind, da hat er gesagt, wenn wir da so tun, als sei jeder gleich, dann hat das nichts damit zu tun, was katholische Kirche ist oder sein will. Das ist ja doch ein ganz fundamentaler Widerspruch zu dem, was Sie so in Begeisterung versetzt.
Das ist richtig, aber Kardinal Wölki ist auch einer von ganz, ganz wenigen, die man nicht mal an 2 Händen abzählen kann, die zu dieser Auffassung gekommen sind. Und ich muss schon sagen, nach Abschluss dieser 2,5 Tage, freitagsnachmittags in Frankfurt, kommt die Pressemitteilung von Kardinal Wölki rein, der uns genau diesen Vorwurf macht, das sei ein protestantisches Kirchenparlament. Und dann schluckt man erstmal und denkt, was will er mir denn oder uns damit sagen? Nämlich das eine ist, er beschimpft die Protestanten und er beschimpft auch parlamentarische Kulturen. Und ich bin als Mitglied des Synodalpräsidiums sehr darum bemüht, zu sagen, lieber Kardinal Wölki, da haben Sie ordentlich über die Stränge geschlagen und gucken Sie, dass wir uns beim nächsten Mal wieder aufnehmen, gemeinsamen Startpunkt wiederfinden, weil wir haben 2 Jahre vor uns und die wollen wir auch mit Ihnen gemeinsam diskutieren, vorangehen und Dinge auch beschließen
können. Aber so von der Sachfrage her, Frau Kortmann, hat er nicht doch auch recht, wenn er sagt, von der Lehre der katholischen Kirche her, von der Grundarchitektur gehört die Hierarchie einfach dazu?
Ja, aber doch nicht für diesen Auftakt. Also wenn man sich verweigert, den Platz im Dom einzunehmen, den man auch netterweise noch zugewiesen bekommt, sondern sich dann etwas bockig in ein Seitenschiff setzt, dann, also Sie merken gerade, wo bei mir jetzt auch der Zorn wächst, nämlich der Zorn einfach zu behaupten, jede Zusammenkunft von Laien und Klerikern müsste nach einer bestimmten Hierarchieform geschehen. Er hat sich mit eingelassen auf ein Statut eines synodalen Weges. Und dieser synodale Weg setzt erstmal die Gleichrangigkeit voraus. Wir gehen später im Statut und auch vor allem in der Geschäftsordnung ja darauf ein, dass wir für die Beschlüsse eine 2/3-Mehrheit der Bischöfe brauchen und auch wollen. Das heißt, da sind wir wieder ganz hierarchisch. Aber in der Frage, neben wem ich sitze im Gottesdienst oder wie ich in den Dom einziehe, wenn ich da schon die hierarchische Frage so hoch hänge, wie will ich denn dann dem synodalen Prinzip des Volk Gottes überhaupt gerecht werden? Mir hinterlässt das mehr Fragestellungen, als dass ich es verstehen kann. Will auch den Austausch mit Kardinal Wölki an dieser Stelle auf jeden Fall haben. Aber er war der Einzige, der sich dazu geäußert hat und der es nicht mal für nötig befunden hat, das in der Synodalversammlung anzumelden und zu sagen, ich habe hier eine Irritation, mag darüber sprechen, können wir uns dazu mal austauschen? Nein. Nach der Synodalversammlung geht er hin und macht das per Pressemitteilung. Das ist kein guter Stil, sollten wir unterlassen.
Frau Kortmann, Euphorie und Zorn, beides hört man bei Ihnen heraus. Papst Franziskus hat ja in einem Brief an die deutschen Katholiken sie zu einer freimütigen Debatte aufgefordert. Und wenn man das so beobachtet hat über die Tage, dann war ja tatsächlich sehr viel Freimut in den Wortäußerungen. Da gab es eben beides, ja, Euphorie, Zorn, viel Emotionalität auch in manchen Stellungnahmen. Wie haben Sie das erlebt und was steckt dahinter, dass ja auf so einem Forum auch Dinge ungeschminkt und zum Teil auch in drastischen Worten auf den Tisch gekommen sind?
Also es ist Gott sei Dank das nicht eingetreten, was man auch hätte befürchten können, dass die Ungeduld sich auch in starken Wortmeldungen, in Zorn widerspiegelt, sondern ich glaube, wir wissen alle um die gemeinsame Verantwortung, aber die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten der Personen, die dort sitzen. Und im Respekt um dieses, und das hat auch was mit Hierarchien zu tun, im Respekt davor sind Wortmeldungen gegeben worden, die sehr stark vom eigenen Erleben und von der eigenen Erfahrung gesprochen haben. Und damit wurden sie persönlich und auch weniger angreifbar. Es wurden nicht Zahlen oder Umfrageergebnisse zu Rate gezogen oder als Beleg eingeführt, sondern das, was ich als Christenmensch mitgenommen habe. Und da waren sehr, sehr tiefe Zeugnisse dabei. Wenn Schwester Philippa, eine gestandene Ordensfrau, erzählt, wie viel Angst in der Kirche ist, was sie hört, dann kommt keiner auf die Idee, das zu hinterfragen, ob das richtig oder falsch ist, sondern es ist authentisch. Wenn ein junger Mann aufsteht und davon berichtet, dass er ein Opfer des sexuellen Missbrauchs ist, dann steht eine ganze Synodalversammlung oder sitzt erstmal eine ganze Synodalversammlung schweigend da und steht anschließend auf und bekundet damit Solidarität. Aber gleichzeitig auch, uns fehlen jetzt gerade die Worte. Und in dieser Form, dieses Umgangs, der Maßstäbe gesetzt hat, ist mir auch nicht bange, wenn wir in den späteren Synodalversammlungen wirklich um Positionen ringen. Weil wir immer wissen, es ist Menschenerlebtes, was uns dazu bringt, dass wir doch zusammengekommen sind. Es waren die Erfahrungen, die Auswirkungen des sexuellen Missbrauchs, die das Kirchenschiff ordentlich ins Wanken gebracht hat. Und diesen Vertrauensverlust wieder herstellen zu wollen, geht nur mit absoluter Transparenz, mit der größten Offenheit, mit dem Respekt vor dem und der anderen und dem behutsamen Umgang dessen, was wir gehört und erfahren haben. Das sind Leitplanken, die wir uns selber gesetzt haben.
Da sind wir schon bei den Themen dieses synodalen Wegs, Frau Kortmann. Es sind ja vier große Stichworte im Grunde aufgerufen. Die Lebensform und die Situation der Priester haben Sie schon genannt. Macht und Hierarchie ist ein weiteres Thema. Die Sexualmoral und die Situation und die Rolle der Frauen in der Kirche. Wo, Frau Kortmann, bei welchem Thema haben Sie so die größte Dynamik empfunden?
Das Thema Macht ist entscheidend. Wir haben ja diese vier Foren eingerichtet und die meisten Meldungen kamen, dass Mitglieder der Synodalversammlung in diesem Forum mitarbeiten wollten. Weil es sich durchzieht, das Machtthema, auch in den anderen drei Foren.
Ist das das größte Problem der Kirche?
Es ist nicht das größte, aber vielleicht das, was am einfachsten auch zu lösen ist. Mhm. Wenn wir mal schauen, die Frage Zugang von Frauen zu Ämtern und Funktionen in der Kirche, darf man nicht alleine reduzieren auf die Frage Priestertum der Frau. Weil wir wissen, würden wir das als alleinige Forderung zum Schluss haben, dann würden wir wahrscheinlich wenig an Erfolg verzeichnen können. Aber wenn wir fragen, was sind die Fähigkeiten, die Voraussetzungen, die Frauen mitbringen, um Leitungsämter in der Kirche wahrzunehmen. Warum ist eine Frau nicht Generalvikarin? Warum sitzt keine Frau in der Deutschen Bischofskonferenz als Beraterin dabei? Oder warum sind bis heute alle Vorsitzenden von Miserior, Missio, Kindermissionswerk, immer Renovabis, von den kirchlichen Werken, warum müssen das immer Priester sein? Und warum schaffen wir es nicht, das Diakonat so auszuformulieren, dass selbstverständlich auch Frauen diesen diakonischen Dienst wahrnehmen können? Also da ist viel drin, wo wir was entwickeln können. Das bezieht sich auf alle drei Foren. Und genauso wird es auch um die Frage der Sexualität oder der Sexualmoral sein. Wenn wir doch heute und nicht nur heute, sondern ich sag mal, ich bin 60 Jahre alt. Für mich war die kirchliche Sexuallehre ab einem bestimmten Alter völlig indiskutabel. Die hat überhaupt nicht meinem Weltbild oder die meiner Generation oder meines Freundeskreises entsprochen. Und wenn man dann als Kirche feststellen muss, dass man da zwar Papiere zuschreibt, aber selbst die engsten Gläubigen sich nicht mehr daran orientieren, weil es ein weltfremdes Menschenbild ist, was dort propagiert wird, dann ist es doch mehr als ein Alarmzeichen zu sagen, da ändern wir was. Und das schaffen auch wir. Das sind Voraussetzungen, unter denen wir auch in der deutschen Kirche was verändern können. Mhm. Als Beispiel, um es ein bisschen plastisch zu machen, wie lange hat die katholische Kirche sich gesträubt, gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften anzuerkennen? Sie tut es heute auch nur in einem bedingten Maße. Wir haben im Zentralkomitee der deutschen Katholiken einen Beschluss gefasst zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Sie machen sich auch gemeinsam auf den Weg, versprechen sich ein gemeinsames Leben, nehmen gemeinsam Verantwortung wahr. Also was unterscheidet das tatsächlich davon, ob Mann und Frau heiraten oder zwei Frauen oder zwei Männer den Weg oder den Bund fürs Leben schließen? Sollen wir doch froh sein, wenn sie um den Segen der Kirche bitten und sich dieser Beistand auch auf die Beziehung auswirkt und sie sagen, daraus schöpfen wir Kraft. Ich weiß, dass das nicht in jedem bischöflichen Ohr Widerhall findet. Aber wir müssen es tun, weil wir ansonsten gesellschaftliche Wirklichkeiten nicht mehr wahrnehmen.
Frau Kortmann, bleiben wir nochmal bei dem Stichwort Macht und auch bei der Frage der Teilhabe von Frauen an Diensten und Ämtern in der katholischen Kirche. Es gibt ja eine Initiative, die für sehr viel Öffentlichkeit gesorgt hat am Rande des synodalen Weges, diese Initiative Maria 2.0, die eben für den Zugang von Frauen zu allen Ämtern demonstrieren. Die blieben am Rande der Veranstaltung. Die haben gesagt, wir gehen nicht in den synodalen Weg hinein, weil wir die Angst haben, dass wir da untergebuttert werden. Am Ende kommen dann kleine Reformbrötchen raus und eigentlich die großen Themen werden sie doch nicht bewegen können. Das heißt, die bleiben bewusst außen vor. Wie stehen Sie dazu?
Das ist eine Entscheidung, die man als Organisationsgruppe für sich selber trifft. Und es steht mir auch nicht an, das zu bewerten. Bei Maria 2.0 arbeiten viele Frauen mit, die auch Mitglied in der KFD, Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, oder im Katholischen Deutschen Frauenbund, KDFB, sind. Insofern ist da auch eine verbandliche Vernetzung zu den katholischen Frauenorganisationen bei einzelnen Personen ja auch gegeben. Ich habe mit den Frauen, die uns den Weg in den Dom begleitet haben von Maria 2.0 und die eine Mahnwache über die Nacht vor dem Dom abgehalten haben und uns im Gebet Glück gewünscht haben und Beistand erbeten haben, mit denen habe ich ja auch gesprochen. Und sie haben eine Forderung und sie wissen ganz genau, sie wird in dieser Form, das Priestertum der Frau wird so nicht von diesem Kreis zu entscheiden sein, sondern was wir machen können, ist, eine gute theologische Fundierung zu haben, daraus ein Votum in der Versammlung zu formulieren und das nach Rom weiterzugeben, mit der Bitte, das in der weltkirchlichen Aufgabe unterzubringen und zu einer Klärung zu kommen. Also wir wissen auch, wo unsere Grenzen als Synodalversammlung sind. Wenn Maria 2.0 sagt, daran werden wir aber letztendlich gemessen und deswegen gehen wir lieber nicht in diese Struktur rein, weil es heißt ja auch, Kompromisse einzugehen und nicht zu wissen, was zum Schluss rauskommt, dann akzeptiere ich das. Unsere Aufgabe, ich sage es jetzt als Zentralkomitee der deutschen Katholiken, unsere Aufgabe ist es, Kirche mitzugestalten und das heißt auch, Kompromisse einzugehen und den besseren Weg zu gehen. Manchmal wünschen wir uns den besten, aber wir wissen auch, wir entscheiden nicht alleine.
Aber Frau Kortmann, damit findet ja der synodale Weg doch in einem ungeheuren Spannungsfeld statt. Also Sie haben auf der einen Seite Reformgruppen, die schon ahnen, sie wollen am Ende sehr viel mehr, als der synodale Weg bewegen kann. Und auf der anderen Seite Kritiker, die ja jetzt schon nach den ersten, wo es ja noch gar nicht wirklich um inhaltliche Debatten geht, sagen, ja, die Lehre der Kirche wird da überhaupt gar nicht mehr wertgeschätzt. Man will irgendwie die Kirche ganz neu bauen. Das heißt sozusagen, hier wird die katholische Kirche im Grunde aufgegeben. Das ist ja ein Spannungsfeld. Wie wollen Sie im synodalen Weg das überbrücken oder zusammenhalten? Müssen Sie nicht fürchten, dass am Ende Ihnen vielleicht auf beiden Seiten die Leute wegbrechen?
Das glaube ich nicht. Also ich will noch mal sagen, nicht nur Maria 2.0 hat Sorge, ob ihre 100% Forderung da ist. Wir haben die Frauenverbände in der Versammlung drin. Wir haben auch 15 junge Menschen dabei, die über das ZDK benannt sind. Auch für die steht viel auf dem Spiel, ob sie das, was da rauskommt, nachher auch in ihren Jugendverbänden, Ministrantengruppen gut belegen können. Also es ist für uns alle ein Wagnis, aber auch eine Chance zugleich. Das will ich schon sagen. Wir wissen doch alle nicht, was noch auf uns zukommt. Würde ich nur mit Papieren reingehen, wo es bereits eine Beschlussfassung im ZDK oder in der Bischofskonferenz zu gibt und wir würden sie zu einem Abstimmungsmarathon bringen, dann ist relativ einfach vorherzusagen, wie die Ergebnisse sind. Aber jetzt machen wir uns auf einen geistlichen Prozess. Und der geistliche Prozess heißt, ich achte Theologie, ich beziehe ein gesellschaftliche Wirklichkeit. Ich schaue, welche Entwicklungen sind in der Weltkirche und in der Nationalkirche vorhanden und frage, was bedeutet es, was müssen wir jetzt machen? Ich kann Ihnen heute ehrlich gesagt nicht sagen, was wir nächstes oder übernächstes Jahr beschließen. Ich weiß es schlichtweg nicht. Wir haben eine geistliche Wegleiterin, Maria Boxberg, und einen geistlichen Begleiter, Pater Hagenkort, gebeten, uns bei diesen Synodalversammlungen zu begleiten. Und die haben eine wunderbare Aufgabe übernommen, nämlich zwischen den Tagesordnungspunkten zur Stille und Einkehr einzuladen, nochmal Zeiten zur Reflexion zu geben, zu fragen, was haben Sie gehört, was hat Sie geärgert, was hat Sie gefreut, sich selber nochmal zu vergewissern, bin ich produktiv, unterstützend in diesem Prozess oder bin ich eher beharrend, verharrend und ausgrenzend. Diese kleinen Dinge, die wir aus vielen anderen Formen von Begegnungen kennen, sind auch ein neues Miteinander in einem solchen kirchlichen Prozess. Wir machen das weder bei einer Vollversammlung der Bischofskonferenz, würde ich mal behaupten, noch haben wir diese Erfahrungen im ZDK bei unseren Vollversammlungen, sondern es gibt die Gebetseinheiten, aber dieses sich immer wieder neu vergewissern, wird auch dazu führen, dass wir vielleicht zu ganz anderen Ideen kommen und Entwicklungen einbeziehen, die wir noch nicht kennen. Ich bin auch bereichert aus diesen Tagen in Frankfurt rausgegangen, weil ich dachte, Mensch Karin, da hast du schon noch mal neue Dinge gehört, die dir so nicht bewusst waren. Wie offen beispielsweise Priester darüber geredet haben, dass sie unter Überforderungen leiden und dass sie dem Anspruch in den Gemeinden kaum noch gerecht werden können. Das in einen öffentlichen Raum hinein zu sagen, hätte ich mir vor einem Viertel oder vor einem halben Jahr so nicht erträumt. Und da kein Bashing zu machen, sondern zu sagen, lasst uns doch darüber nachdenken, wie heute Gemeindeleitung aussieht. Wie kann man Aufgaben verteilen? Wo ist nach dem jetzigen Prinzip, wo ist der Priester gefragt und notwendig, aber wo sind auch Aufgaben, die Laien, Männer und Frauen übernehmen können? Und geteilte Gemeindeleitung ist ja auch schon an vielen Stellen Praxis. Warum soll man nicht von diesen guten Best-Practice-Beispielen auch lernen und das in so einem Raum auch mal vorstellen und zu sagen, wäre das nicht auch was für euch in eurer Diözese?
Frau Kortmann, der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Sternberg, hat am Ende gesagt, das sei eine Zukunftswerkstatt, was er da erlebt habe. Weist das für Sie auch in die Zukunft, was Sie erlebt haben?
Ja, es waren Zukunftstage, so würde ich es erstmal beschreiben. Es waren Tage, die etwas aufgebrochen haben, womit wir nicht gerechnet haben. Und es war ein Miteinander, was wir uns so ehrlich gesagt auch nicht erträumt haben. Und darauf aufzubauen, das ist die Zukunftswerkstatt, in der Tat Kirche eine neue Gestalt zu geben, mit einem noch verbesserten personellen Angebot, auch Menschen davon zu überzeugen, dass der Glaube auch noch mal ein Mehr an Werten setzt oder auch noch mal ein Mehr an Fürsorge garantiert, eine andere Form der Gemeinschaft auch erzeugen kann. Das ist wichtig, dass wir das leben, was wir auch fordern. Würden wir nur in den nackten Statuten und Geschäftsordnungsdebatten unterwegs bleiben und uns auch so verhalten, dann würde der neue Geist, der sich in diesem Raum wiedergefunden hat, schnell verpuffen. Nur das, was ich wirklich lebe, kann ich auch einfordern. Und da bin ich guten Mutes, dass uns das gelingt.
Frau Kortmann, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.